Liebe Leute, wir melden uns zurück im neuen Jahr. Die erste Podcast-Aufzeichnung von Geschmacksgeschichte im Jahr 2024 ist die 55. Episode. Auch ganz klangvoll. Und ich habe wieder meine zwei Mitstreiter versammelt vor den Mikrofonen. Zum einen haben wir den Moritz, mein Bruder, in Morsbach.
Hello.
Moritz ist da, ist online. Und natürlich der altbekannte, beliebte, populäre zweite Host dieses Podcasts, Nico aus Essen, der auch heute dran ist, uns beiden etwas Schönes vorzustellen. Nico, bist du da? Hast du Lust, uns noch mal eine Geschichte zu erzählen?
Ich bin da, ich bin bereit. Ich freue mich natürlich auch wieder, dass du mir so viel Honig um den Mund schmierst. Ich finde es ein bisschen egoistisch, dass du dich nur auf dich und deinen Bruder beziehst, weil ich möchte natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was erzählen, also nicht nur euch.
Mir, das ist so, natürlich. Ich denke im ersten Moment immer an mich, dann an zweiter Stelle an meine Familie und dann kommen die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber letztlich machen wir ja auch die ganze Arbeit und die können sich das ja alles ganz entspannt reinziehen und sich zurücklehnen. Deswegen hat das schon irgendwo Hand und Fuß, aber trotzdem freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid und ich würde mich nicht lang lumpen lassen und würde direkt reinstarten. Ich habe auch, ich bin ja so ein Mensch, der gerne startet, so Jungs. Ich habe eine Frage für euch.
Ja.
Ganz oft wird mir gesagt, dass ich eine, wie soll ich sagen, prägnante Lache habe. So, was ist denn so das Erste, woran ihr denken würdet, wenn ihr meine Lache hört? Ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen.
Boah.
Und die Zuhörerinnen und Zuhörer haben meine Lache ja auch schon zu Genüge gehört.
Also ich müsste an so einen Comic-Charakter irgendwie denken, sowas. Ja, vielleicht sogar, ich glaube, er hat eine ganz andere Lache, aber ich denke an sowas Tingeltangel-Bob-mäßiges aus den Simpsons, halt irgendwie sowas Dreckiges. Das beschreibt es, finde ich, am besten, aber ich denke mal, das ist nicht das, worauf du hinaus willst.
Nein, ich bin kein verrückter Serienmörder heute und ich werde euch auch nichts über verrückte Serienmörder erzählen, tut mir leid.
Moritz. Also meine erste Intention wäre ja der Schlaghammer gewesen, aber der kann ja auch nicht viel mit unserer Geschichte zu tun haben.
Nein, das auch nicht.
Tja, du hast aber auch zwei verschiedene Lachen. Also das, was du jetzt zum Beispiel gerade aus dir rausgelassen hast, das war eher sowas Flaches, Keuchendes. Und dann gibt es aber auch noch die komplette Vollladung sehr...
An Dreckigkeit. Ja, du hast vollkommen recht. Deshalb, ich will das nicht zu lange in die Länge ziehen. Mir wird auch oft vorgeworfen, dass ich lache wie eine Hexe. Mhm. Und deshalb möchte ich euch vielleicht heute etwas über Kräuterhexen erzählen. Oder Kräuterfrauen.
Okay.
Auch genannt.
Ja.
Interesting.
Ein Berufsstand, welcher im frühen Mittelalter Fuß gefasst hat. Und wie wir wissen, ist das Mittelalter ja eine dunkle Zeit gewesen, da ist ja ganz schön viel verloren gegangen und gerade Kräuterhexen, aka Kräuterfrauen, natürlich gab es auch Kräutermänner, aber ich werde mich jetzt trotzdem primär auf die weibliche Form beschränken, weil es halt primär halt auch ein weibliches Gebiet war, nämlich genauso wie die Hebammen auch in dieser Zeit halt kräuterkundig waren. Ich persönlich habe mich jetzt primär mehr auf das vorangeschrittene Mittelalter bezogen, aber das werdet ihr gleich auch in den Daten erkennen. Ich habe, abgesehen von den Fehlerteufeln, die sich bei mir sowieso immer einschleichen, weil ich ja nicht so ein guter Recherchetyp bin wie unser Historiker und Journalist, der hier schon mal ein Buch veröffentlicht hat, habe aber absichtlich den Fehlerteufel in meine Zeilen heute reingelassen und vielleicht findet ihr ihn ja.
Okay.
Der erste Hinweis, den lege ich euch jetzt auch schon mal offen hin. Es ist vielleicht, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer hört, findet ja auch heraus als Hobbyhistoriker, wo sich der Fehlerteufel bei mir reingeschlichen hat. Und der erste Hinweis ist schon, dass ich euch sage, dass wir uns im Mittelalter zu einer fortgeschritteneren Zeit befinden.
Mhm.
Aber lasst mich einsteigen. Also, Kräuterfrauen und Kräutermänner, jetzt zuletzt gesagt, und Hebammen waren, wie gesagt, im Mittelalter die Kräuterkundigen und waren ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung. Das Wissen dieser Personen also wurde oftmals innerhalb der Familien weitergegeben. Es war dann einfach die Mutter, die der Tochter erklärt hat, hier, die Kräuter kannst du nehmen, die Kräuter kannst du nicht nehmen. Und da war es dann halt so, dass dann halt eigentlich heute auch schon bekannte Kräuter wie Salbei, Lavendel, Ingwer, Kamille, gesammelt wurden. Oder zum Beispiel, was wir ja heute auch noch kennen, was wir ja was man ja im DM kaufen kann oder im Rossmann. Baldrian zum Beispiel in Tablettenform hilft ja schlaffördernd, ist ja auch so ein Ding. Fencheltee weiß ja auch jeder, wenn du mal ein bisschen Probleme mit der Verdauung hast. Johanniskraut soll ja auch helfen, wenn du ein bisschen verstimmt bist. Und all solche Sachen haben auch schon im Mittelalter Platz gefunden, um die Menschen zu versorgen. Ja, und die.
Entschuldigung.
Naja, nee, alles gut. Willst du was dazu sagen?
Nee, ich
Ich
find's
bin jetzt
spannend.
direkt schon wieder voll auf Knallgas. So, wenn ich mittendrin bin, unterbrecht mich gerne, sagt was. So, wenn euch was dazu einfällt, gar kein Problem. Ich
Ich
kann
will dir nichts vorwegnehmen. Ich denke mal, dass du eh noch darauf kommen wirst, aber ich finde es auch interessant, dass das im Mittelalter, je nachdem, wo man sich befand, ja auch einfach die einzige Möglichkeit war, so ein bisschen Geschmack an die Speisen dran zu bekommen, weil halt eben gerade auch so in den Gebieten, die jetzt heute Deutschland sind, zu dunklen Jahreszeiten, sage ich mal, gar nicht viel anderes vorhanden war, womit man irgendwie Geschmack an die Sachen ranbringen konnte. Aber der gesundheitliche Aspekt ist natürlich ebenso interessant, deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal weitermachen.
Okay, ich muss da vielleicht direkt vorweg sagen, ich habe das ja gesagt, dass die Personen sehr wichtig für die damalige medizinische Versorgung waren. Ich werde mich heute auch auf den medizinischen Konsum dieser Kräuter beschränken, weil wir ja auch schon zum Beispiel in der Folge des Schwarzwälder Schinkens, wo ja auch eine sehr lange Geschichte hintersteht, schon darüber gesprochen haben, dass das eine Möglichkeit ist, mit verschiedensten Kräutern auch einen leckeren Geschmack an die Speisen heranzubetragen. Aber wenn du möchtest, kannst du dazu gleich gerne, wenn ich fertig bin, auch noch ein bisschen mehr erzählen. So ist es ja nicht.
Nee, finde ich sehr gut. Mach das ruhig. Wir können ja alles noch in folgenden Episoden nachtragen, was uns noch einfällt. Aber sehr witzig auch mit dem Schwarzwälder Schinken hatte ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Wir hatten, als wir die Episode veröffentlicht haben, auf Instagram so ein Posting gemacht von einem Bild, was der Nico irgendwo im Schwarzwald geschossen hat. Und ich habe einfach nur aus Spaß in die Caption geschrieben: Derjenige, der mir sagen kann, wo das ist, kriegt einen Schwarzwälder Schinken oder sonst irgendwas. Also ich hätte natürlich auch meinen Wetteinsatz ehrenhaft erfüllt und demjenigen das gegeben, aber habe wirklich nicht darüber nachgedacht, dass das jemand macht. Und kürzlich sind mehrere Hörer unabhängig voneinander auf mich zugekommen und haben mir gebeichtet, dass die da richtige Geoguessing-Aktionen draus gemacht haben, um diesen
Super.
ominösen Ort zu finden. Und haben sogar, also einer hat noch irgendwie einen Freund oder ein Familienmitglied aus dem Schwarzwald akquiriert und gesagt, fahr da mal ein bisschen rum, guck dich mal um, das ist doch deine Region. Sehr, sehr interessant. Und natürlich gilt das immer noch, wer diese Schwarzwald-Location noch revealen kann, der kriegt auf jeden Fall nachträglich noch den Schinken. So viel Ehre bringen wir hier im Podcast mit.
Also hat es
Also,
bisher noch keiner richtig bekommen.
es hat keiner richtig hinbekommen. Also es gab jemanden, der gesagt hat, er hat viel versucht. Das war die Person, die auch einen Bekannten oder ein Familienmitglied involviert hat. Aber es ließ sich nicht eingrenzen. Es ist ja so gesehen nur ein Bild von einem Parkplatz oder so, auf dem halt ein Sticker von uns klebt und im Hintergrund sieht man einen Randteil des Schwarzwaldes.
Ja, aber das sollte doch jetzt die Ehre eigentlich aller Geogesser kratzen. Ran an den Speck, Leute, im
Ich
wahrsten Sinne
wollte
des
gerade sagen,
Wortes. Ja.
ihr wollt den Schinken haben. Also ich finde es cool. Ich muss sagen, du hast einen Stein ins Rollen gebracht und ich würde mich freuen, wenn wir da dranbleiben. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr schafft das.
Wir warten
Ihr
mal
findet
ab,
den Ort.
was passiert. Und je nachdem, was du uns jetzt noch erzählst, gibt es ja vielleicht auf Instagram nochmal so eine Aktion mit Kräutern oder so. Mach du mal weiter, Nico. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Gut, also stehen geblieben sind wir ja gerade bei klassischen Kräutern, die im Mittelalter von Kräuterfrauen, Kräuterhexen gesammelt wurden, die auch von Hebammen gesammelt und genutzt wurden. Letzten Endes haben die diese Kräuter halt größtenteils dann auch vertickt, anstatt sie selber zu verarbeiten, weil denen halt auch ganz oft das Material oder die Kenntnisse zu der wirklichen Weiterverarbeitung gefehlt hat. Und somit sind die Sachen dann halt oft bei Apothekern oder in Klöstern gelandet, deren Kunden halt meistens auch adelige oder wohlhabende Menschen waren. Und leider Gottes ist es halt trotzdem so gewesen, dass die guten Damen irgendwie nur mit einem Schmalentaler davon gekommen sind und bettelarm waren. Also es hat jetzt nicht so die Familie ernährt, sagen wir das mal so. Aber was halt auch sehr spannend ist, angeblich war dieser Personenkreis auch von einer Hexenverfolgung betroffen. Und es gibt augenscheinliche Gründe, wie zum Beispiel, dass sie halt auch Pilze oder andere Kräuter gesammelt haben, die eventuellerweise Halluzinationen ausgelöst haben oder gar ganz so giftig waren. Andere Gründe könnten auch gewesen sein, dass verschiedene damalige Ärzte, Mediziner neidisch waren, gerade auf die auf geburtenspezialisierten Personen, also auf Hebammen und dann halt die Ärzte, die selber auf Geburten spezialisiert waren. Oder ein anderer Grund ist auch oftmals gewesen, dass die eine falsche Mischung einfach an Kräutern abgegeben haben oder falsche Wirkungen beschrieben haben oder Medizin selber hergestellt haben, die dann nicht so die Wirkung hatte, wie sie sollte. Und dann ist es halt schnell zur Beschuldigung gekommen, dass diese Personen irgendwelche Hexerei betreiben. Und naja, wie es während der Hexenverfolgung gelaufen ist, das weiß ja jeder geschichtlich interessierte Mensch. Das war, ging dann nicht glimpflich für die guten Damen leider Gottes aus in der Zeit.
Mhm. Ja, interessant. Und, also vor allem der Aspekt, dass das ja auch einfach aus Versehen passieren kann. Ne? Also das war ja eh oder ist eh bei der Hexenverfolgung ja so ein Ding, dass wenn du einmal beschuldigt bist, dann kommst du aus der Sache eigentlich nicht mehr raus. Und wenn du die Sache zu gut mischst und jemand wird gesund durch dein Kraut, dann bist du eine Hexe. Und wenn du die Sache zu schlecht mischst und jemand kriegt da irgendwie Magenkrämpfe oder sonst irgendwas, dann wird man dir auch vorwerfen, dass du demjenigen oder derjenigen den Dämon in den Magen getrieben
Klingt
hast.
Klingt logisch, ne?
Und
Klingt
dann auf jeden Fall logisch. Kommst du da nicht mehr raus.
Ja. Wie gesagt, klingt logisch. Und es ist ja auch so gewesen zu der Zeit, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass medizinisches und pflegerisches Wissen, also wie man wirklich mit Kranken umgeht und eventuellerweise sogar halbwegs dafür sorgen kann, dass der Mensch länger lebt oder sogar gesund wird, je nachdem, welche Definition von Gesundheit man hat. Aber damals wurde noch wahrscheinlich noch nicht über Definition von Gesundheit diskutiert. Aber da musste man eigentlich im Mittelalter sich immer, so gut wie immer, an ein Kloster wenden. Also wenn man sich solch ein Wissen aneignen wollte, musste man eigentlich so gut wie immer in ein Kloster gehen und dort lernen. Das war der Dreh- und Angelpunkt im Mittelalter erstmal für Medizin. Und bei Klöstern sind wir voll drin. Ich bin nämlich bei dem ganzen Thema Kräuterhexe, Mittelalter auf eine Person gestoßen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, aber wäre witzig, wenn ja. Hildegard von Bingen.
Ja, natürlich.
Die sagt euch was, ne?
Die hatte ja sogar einen kleinen Auftritt in meiner Episode.
Oha. Die hat ein... Oha. So, oh, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Jetzt kriege ich aber Angst, Alter.
Muss Nein, ich das, ganz ehrlich ihr habt sagen. Ihr doch alle schon gehört. Das war in der Episode mit der Muskatnuss. Das Falls ihr euch noch an das Rezept am Ende erinnern könnt.
Ah, ja, ja,
Und
ja.
Und dieses stimmt. Rezept stammte von der guten Hildegard.
Aus ihrem Buch Physiker, oder was?
Korrekt.
Ah, nicht schlecht. Ich habe heute auch ein Rezept aus ihrem Buch Physiker mitgebracht.
Fantastisch.
Um weiterzumachen, habe ich euch heute ein bisschen was, erzähle ich euch heute ein bisschen was über die Geschichte von Hildegard von Bingen, weil das war wirklich eine verdammt interessante Frau. Sehr also, muss ich sagen, gut. Also ich habe mich ja. da echt ein bisschen vorhin verloren und habe es versucht, wirklich auf ganz knapp zu halten, damit ich euch hier auch nicht allzu lange benebel. Aber Hildegard von Bingen, eigentlich im Prinzip erstmal eine ganz normale Adelstochter, geboren in Niederhosenbach 1098. Ne, das ist im heutigen Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz. Sie ist das 10. Kind einer ganz, ganz normalen deutschen Adelsfamilie gewesen und wurde dann mit 8 in so eine Art Vorkloster, in so einen Kirchenverein gegeben und ist dann mit 14 wirklich ins Kloster gegangen, beziehungsweise mit 14 ist sie dann, hat sie eine Klause bezogen, die bei einem Kloster gelegen ist. Und das war auch damals für Adelige vollkommen normal, die mehrere Kinder haben, die mindestens eins ins Kloster zu schicken, damit es halt religiöse und wissenschaftliches Wissen sich aneignen kann. Und das hat sich halt auch gut getan, ne? Hier in der Familie, in der Kirche drin, ihr wisst, was für einen Einfluss die Kirche im Mittelalter hatte. Und deshalb war das ein vollkommen normaler Prozess, sein Kiddo einfach mal in den Kirchenkindergarten abzugeben für ein paar Jahre. Und bei der guten Hildegard war es dann so, dass sie in eine Klause beim Kloster Dizzy Bodenberg gezogen ist. Und dort hat sie dann sich mit ihrer Lehrmeisterin Jutta und einer weiteren Frau in die Klause bzw. in ein Inklusorium, das ist ein Wort, das ich vorher noch nicht kannte, das ist wohl so ein religiöses, also es ist im Prinzip gleichzusetzen mit der Klause, es ist ein kleines Hütchen, wo die sich einschließen lassen und dann theologische Theorien lernen. Und das Ganze fand am 1.11. dann 1112 statt. Mhm. Ah, ich immer mit meinen Zahlen. Ja, und 1136 verstarb dann die gute Jutta und Hildegard übernahm dann kurzfristig die Klause. Was wohl die Benediktinermönche aus dem Kloster, was sich direkt dort vor Ort befand, nicht so gut fanden. Aber sie muss wohl damals schon gutes Ansehen innerhalb der Klausel, also der Frauen, die sich dann anschließend auch in der Klausel dann befunden haben und auch herum, muss sie wohl ein gutes Ansehen genossen haben, dass sie dann halt diese Position erreichen und auch halten konnte. Und 1150 hat sie dann schließlich ihr erstes eigenes Kloster gegründet, hat sich über alle Mönche im Umland hinweggesetzt, die versucht haben, ihr Steine in den Weg zu legen. Und dieses Kloster ist das Kloster Rupertsberg in Bingen. So ist sie natürlich dann auch zu ihrem Namen gekommen, Hildegard von Bingen. Und dort nahm sie dann halt junge Frauen in ihrem Kloster auf und lehrte Naturheilkunde, die sie selber vorher auch im Kloster gelernt hat, aber dazu sage ich gleich noch mehr, und begann halt auch ihr Wissen zu verschriftlichen, weil sie natürlich auch Praxiserfahrungen sammelte und das ganz Interessante bei der ganzen Geschichte, was ich halt auch schon wieder geil fand, was diese Frau hervorstechen lassen hat für mich, ist, dass sie ihre Bücher aus ihrer Sicht damals so geschrieben hat, dass es auch ein Laie versteht. Also, dass sie Wissen im Prinzip auch schon Menschen, die kein Vorwissen haben, zugänglich gemacht hat, finde ich, ist einfach, das ist schon, ist eine großzügige Tat, muss ich sagen, muss man mal anerkennend erwähnen, weil das war für die damalige Zeit, ist das ja auch so gewesen, dass Wissen so ein kleiner Schatz gewesen ist, weil keiner was davon hatte, außer die Kirche.
Also quasi eine Vorreiterin von dem, was wir heute machen.
Im Prinzip. Man muss auch dazu sagen, sie ist aufgrund dessen, dass sie das alles verschriftlicht hat, sie hat mehrere Werke aufgestellt, die auch naturwissenschaftlich sind, sie hat auch theologische Werke geschrieben, aber man muss dazu sagen, sie ist schon eine Vorreiterin der Naturheilkunde gewesen und hat dazu beigetragen, dass die Anwendung und Verbreitung der Naturheilkunde schnell vorangeschritten ist.
Die hätte safe damals einen sehr stabilen Podcast gehabt. Davon
auf jeden Fall, die wäre es richtig gute Podcasterin gewesen, so mit Leidenschaft und so. So wie wir. Vielleicht ein bisschen pünktlicher und frequentierter, aber egal. Naja, sie hat sich, wie gerade schon erwähnt, sie hat sich ihr Wissen halt während des Studiums im Kloster angeeignet und damals hat man sich halt auf alte, antike Schriften aus Griechenland gestützt. Da haben wir es mal wieder, der kleine, kurze Exkurs in die Antike. In diesen antiken Schriften, also diese antiken Schriften wurden auf die Lehren des Hippokrates aufgebaut. Das ist auch schon wieder so ein Zungenbrecher. Also letzten Endes wurde das, was die Griechen schon zusammengetragen haben, was noch vorhanden war, gelernt und umgesetzt und neues Wissen hinzugefügt von der guten Frau. Weil sie hat es echt drauf gehabt, halt ihre eigenen Techniken zu entwickeln, dadurch, dass sie so praxiserfahren war. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu dem tricky Fehler. Ich habe dich auch reinrennen lassen, Felix. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Falls ihr auf die Zahlen geachtet habt, wir sind ja jetzt gerade eher so, ja, nicht in der Hexenverfolgung großartig. Weil die fangen ja
in der Mitte des Mittelalters.
Soweit ich weiß, fangen die erst 1450 an.
Mhm. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Das ist mein Fehler, den ich eingebaut habe. Denn die gute Hildegard war keine Hexe. Die gute Hildegard, werde ich gleich auch noch drauf eingehen, war eine Heilige. Sie konnte zwar nicht zaubern, aber sie hat geheilt.
Das Blatt hat sich dann irgendwann gewendet, ne? Also ein paar hundert Jahre später wäre die wahrscheinlich nicht mehr so glimpflich davon gekommen.
Das ist vollkommen richtig.
Ich glaube aber auch, dass viele Hexen besser daran beraten wären, wenn sie immer vor der Heilung, die sie vorgenommen haben, gesagt hätten, im Namen Gottes.
Wahrscheinlich.
Ja, da hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kirche sich für dich einsetzt.
Das hätte damals immer geholfen. Ich glaube, das wäre wirklich der No-Brainer. Ja.
Cheatcode fürs Mittelalter.
Ist so. Ja, so ist es halt, dass die gute Hildegard von Bingen als Medizinerin in ihrem Kloster und halt auch als Lehrmeisterin und im Prinzip halt auch Autorin ihre Lehren lehrte und ihr Leben lebte. Aber diese gute Frau war ja nicht nur Theologin. Wie ich ja gerade erwähnt habe, sie hat ja auch mehrere Bücher geschrieben. Also primär war sie natürlich Theologin. Sie hat auch Bücher über ihre theologischen Ideologien geschrieben und Visionen. Und man muss dazu sagen, zwischendurch hatte die, glaube ich, auch so einen kleinen Hype, dass die von wegen ich bin der neue Jesus unterwegs war. Nur als Frau. Also sie Überlieferungen sagen, dass sie halt wirklich auch zwischenzeitlich gesagt hat, dass sie gesandt ist und all solche Sachen. Was ja nicht unverständlich ist, wenn man wirklich mit sowas Modernen um die Ecke kommt und Menschen heilt in einer Zeit, wo Heilung halt eigentlich utopisch ist. Aber sie hat sich, wie gesagt, auch mit der Natur auseinandergesetzt, also war sie auch Naturwissenschaftlerin. Und was echt total interessant war, sie hat halt auch Lieder geschrieben und Melodien. Also sie war halt auch Musikerin. Also die war halt auch viel, also wirklich, die hatte viele Seiten.
Eine Universalgelehrte.
Auf jeden Fall. Und naja, sie hat halt auch viel an ihren, wie gesagt, theologischen Visionen festgehalten. Und sie hat dann halt mit ihrem ausgeprägten Wissen auch so den Ruf gekriegt, dass sie eine Art Heiligkeit ist. Ne? Also man hat dann halt auch über sie hochgesprochen und sie auch, das Volk hat sie dann auch oft aus dem umliegenden Umland in Verbindung mit göttlichen Taten gebracht. Und sie hat halt. Dann haben alle halt gedacht, das kommt durch göttliche Eingebung. Und nach ihrem Tod, also lange nach ihrem Tod, hat sie auch irgendwann mal den Namen Sekretärin des Heiligen Geistes erhalten. Weil sie halt wirklich so viel Gutes und nur Gutes getan hat.
Ich glaube, was bei ihr auch sehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was bei ihr auch recht besonders ist, ist, dass man, wie du auch schon sagst, wirklich zu Lebzeiten, ich glaube, sie wurde noch nicht zu Lebzeiten heilig gesprochen, aber sie wurde als Heilige verehrt. Und das ist bei vielen anderen ähnlichen Personen erst postmortem passiert. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes, wenn das schon zu Lebzeiten damals der Fall war.
Ja, vor allem, man muss auch dazu sagen, es ist halt auch nicht üblich gewesen, dass einfach so eine Frau in einer deutschen Stadt in Bingen ein Kloster gründet, ne? Also für die damalige Zeit, ne? Und sich da einfach breit macht und damit halt auch Anhänger findet, ne? Weil man muss dazu sagen, zu der Zeit ist ein Kloster und die Kirche ja allgemein eine ganz andere Institution, viel einflussreicher und wie soll ich sagen, politischer gewesen als heutzutage. Da hat man ja noch mal ganz anders drauf geschaut und die Frau war halt zu der Zeit gar nicht zu denken in einer solchen Position. Und somit ist das halt auch für die Menschen rundherum schon so eine Sache gewesen. Also die Mönche aus dem Benediktinerkloster, die waren nicht umsonst dagegen, dass die da den Laden übernimmt. Also die haben da halt wirklich damals halt so wirklich so ein kulturelles Problem gehabt mit so einem Thema. Aber weiter im Text. Es ist ja so, dass halt auch sie dann wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass sie, also aus Berichten wird ja auch gesagt, dass sie eine sehr charismatische Person war, dann halt das mit dem, sie hatte ein medizinisches Top-Wissen, sie hat den Menschen helfen können, dass sie somit wahrscheinlich auch geschafft hat, die Menschen um sich herum zu versammeln. Und was auch richtig geil war, was ich herausgefunden ist, sie hat sich auch in einem ihrer naturwissenschaftlichen Bücher, beziehungsweise im zweiten, Causae et Curae, mit der menschlichen Lust und der Empfängnis beschäftigt, was für die damalige Zeit für eine Frau des Glaubens und überhaupt für eine Person des Glaubens, mit dem Wissen, was sie an den Tag gelegt hat, mit klaren Beschreibungen, war das halt auch bahnbrechend. Das gab es zu der Zeit einfach gar nicht. Und in den 70ern, kleiner Zeitsprung, ist es dann so gewesen, dass ein Arzt namens Gottfried Herzger und ein Apotheker namens Max Breindl ihre Mixturen mit dem Namen Hildegard-Medizin beworben haben, da sie auf die Idee gekommen sind, diese Medizin aus ihren Werken, also aus ihren heilkundisch-naturwissenschaftlichen Werken heraus mit den Rezepten zu erschaffen. Und das war so das letzte Mal, dass Hildegard von Bingen Knallgas gegeben hat. Und ja, sonst hätte ich jetzt eigentlich nur noch das Rezept für euch und das wäre mein Beitrag heute zur Kräuterhexe gewesen.
Mega-Thema. Ja, sehr gut. Hat einen interessanten Turn genommen. Ich finde es auch sehr spannend. Ich glaube, über Hildegard von Bingen kann man wahrscheinlich, wenn man ins Detail geht, noch Dutzende Episoden machen.
Ja, wirklich, das muss ich einmal zu meiner Verteidigung sagen. Ich weiß nicht, wo du da anfangen und wo du da aufhören sollst.
Aber das ist ja nicht schlimm. Also wenn du, wie man auch schon sieht, wir haben es schon in Moritz seiner Muskatnuss-Episode gehabt, auch wenn wir zwei Alzheimer-Patienten da eben wieder nicht drauf gekommen sind. Aber,
war aber ja auch eine wirklich etwas aus dem Ruder gelaufene Folge, was die Länge angeht. Also da kann ich euch bisschen in Schutz nehmen.
Aber ja, das ist ja das Schöne letztlich, dass so Personen, die einfach eine sehr schillernde Geschichte um sich herum kreiert haben, immer wieder auftauchen. Deswegen habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Aber Moritz, du bist ja eigentlich sehr versiert in diesem ganzen Thema Mittelalter und Hexen, also viel mehr als ich noch. Vielleicht hast du ja noch irgendwas.
Echt? Dann interessiert mich, hast du den Fehler herausgefunden? Das wär, hast du so zwischendurch so gedacht, so, ah, das könnte jetzt so sein?
Ich habe mich halt gewundert, was das eine mit dem anderen zu tun hat, weil es halt zwei doch recht unterschiedliche Geschichtsepochen sind. Bei Hildegard bewegen wir uns ja, wie du eben schon sagtest, im Bereich 1000, beziehungsweise ja, 1000 bis 1100 nach Christus. Und du hattest ja auch schon gesagt, die Hexenverfolgung, so richtig in Fahrt kommt die eigentlich erst gegen 1450. Und geht ja dann bis ins 17. Jahrhundert rein.
Genau.
Großes Werk, das Thema hatten wir privat noch, Felix. Der Malleus Maleficarum, der Hexenhammer. Mhm. So der große Almanach, der geschrieben wurde, was ja, alles zu beachten ist, um eine Hexe zu verfolgen und sie auch zu erkennen.
Ja, davon habe ich schon mal gehört.
Aber ansonsten, ich fand, ich habe es mich deswegen nicht gewundert, weil ich die Überleitung sehr schön fand. Von der Kräuterhexe hin zu Hildegard von Bingen, weil das Einzige, was die beiden trennt, ist im Endeffekt, dass die einen im Glauben Christi, ja, die Zeit, aber auch, dass da ganz klar im Glauben Christi referiert wurde, beziehungsweise gehandelt wurde und das halt später einfach ja, zur Verteidigung nicht mehr gegolten hat, wenn man nicht gerade Teil der katholischen Kirche war.
Es ist ja auch so, dass zu der Zeit vor der Hexenverbrennung und Hexenverfolgung ist ja auch so war, dass wenn man Hexerei anerkannt hat, dann war man ja schon Ketzer, also hat man das ja gar nicht innerhalb der Kirche zugelassen, dass man überhaupt Hexen verfolgt, weil man überhaupt gar nicht anerkannt hat, dass es das gibt. Aber das sind ja nochmal andere Themen. Wir sind ja gar nicht in der Hexenverfolgung. Ich fand halt nur sehr interessant, dass du halt, sobald du auf das irgendwie dich ein bisschen mit dem Thema Kräuterhexe dich beschäftigst, entweder halt auf die Hexenverfolgung kommst oder auf Hildegard von Bingen. Und das finde ich halt irgendwie total strange, dass es diese zwei Links gibt, obwohl da halt wirklich sehr viel Zeit zwischenliegt, wie wir ja gerade festgestellt haben.
Ja, ich finde es auch Wahnsinn. Und ich habe auch noch einen Hexenfact, der jetzt auch gar nicht so zum Thema passt, aber ich muss ihn noch loswerden, weil mich das immer, immer so fasziniert, aber auch eher auf eine erschreckende Art und Weise. Moritz sagte auch gerade irgendwie die Hexenverbrennung ging bis ins 17. Jahrhundert und das stimmt auch grundsätzlich, aber es gab da ja echt noch so ein paar Ausreißer und das habe ich letztens nochmal nachgelesen, weil es mich so interessiert hat. 1944 wurde die letzte Hexe in Europa unter diesem Witchcraft Act verbrannt und das war eine Schottin, die irgendwie vorgegeben hat, Geister zu beschwören, weil die als Medium gearbeitet hat. Und total crazy, wenn man denkt, dass das ja gerade mal irgendwie 80 Jahre her ist, ziemlich genau 80 Jahre sogar, und da gab es einfach noch eine Hexenverbrennung. Also finde ich schon Wahnsinn.
Das ist echt crazy.
Und vor allen Dingen fast überall in Europa.
Ja, ja, genau. Das hatten wir ja auch noch, dass in den 20er Jahren auch noch bei uns in der Region auch noch so Dinge passiert sind. Schon sehr verrückt.
Das ist echt verrückt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dann auch noch mal einen Exkurs in die Hexenverfolgung machen wollt, inklusive Inquisition und was weiß ich nicht, was da noch alles dazu gehört, Hexentaufe, pipapo, dann belest euch. Oder ruft einfach einen von den zwei an, die haben Ahnung, wenn ihr die Nummer habt.
Vielleicht machen wir noch ein paar Episoden dazu.
Einfach mal zwischendurch 0900. So einen Exkurs. Sechsmal die was?
Also, wenn schon, muss das auch Geld einbringen.
Ja, natürlich. Natürlich, du machst das ja nicht umsonst. Nichts ist umsonst. Aber ich habe noch ein Rezept von euch. Für euch, nicht von euch, für euch. Da würde ich euch gerne noch vorlesen.
Von dir für uns. Los.
Von der guten alten Hilde. Vom Wacholder eigentlich. Der Wacholder ist mehr warm als kalt und bezeichnet das Übermaß. Nimm daher von seiner Frucht und koche sie im Wasser und siebe das Wasser durch ein Tuch. Dann gib diesem Wasser Honig bei und etwas Essig und Süßholz und weniger Ingwer als Süßholz. Das ist ein Rezept für eine Flüssigkeit, ein Tee, wie man es nennen möchte, zum Lindern von Brust-, Lungen- und Leberbeschwerden. Und das kommt aus dem Buch Physiker, wie wir ja gerade schon gehört haben.
Nicht schlecht. Also wenn man das nächste Mal irgendwie sich am Abend zu dienlich an den Zigaretten bedient hat, dann kann man sich am nächsten Tag so ein Ding machen und dann vergehen all die Lungenschmerzen.
Ja, und sollte es doch noch Wochenende sein, ersetzt ihr den Essig durch Industriealkohol und ihr habt eigentlich das Grundrezept für einen Gin.
Ja, stimmt.
Stimmt dem auch wieder.
Interessant finde ich daran auch, dass ich, das ist mal so ein peinliches Geständnis, was ich machen kann, bis vor wirklich wenigen Jahren oder vielleicht sogar eher wenigen Monaten dachte, dass Süßholz fake ist, also dass das nicht existent ist. Ich dachte, das wäre sowas wie...
Ach echt?
Ja, ich dachte, das wäre sowas wie Getriebesand, weißt du, was man so in der Lehre irgendwie so seinem Auszubildenden erzählt, geh mal den Getriebesand holen. Dachte ich, dass Süßholz sowas für Köche wäre, dass man so den Auszubildenden in der Küche sagt, ja, geh mal hier in den Vorratsschrank ein bisschen Süßholz holen. Tja, so kann man sich täuschen.
So kann man auch immer wieder was dazulernen.
Ja, bis ich bei meinem ehemaligen Mitbewohner im Lebensmittelfundus Süßholz gefunden habe und selbst da noch meinte so, hör, das ist ja witzig, so Scherz Süßholz, Fake Süßholz.
Das kann peinlich werden.
Ja, ja, schon gut. Naja, aber schöne Episode. Auch sehr eine schöne Episodendauer. Und wir haben uns ja eh vorgenommen, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht immer länger als sie müssen an unseren Gesprächen teilhaben zu lassen. Deswegen, wenn keiner von euch noch einen dringlichen Einwand hat, dann beende ich die Episode schon bei knackigen 32 Minuten. Und diesmal versprechen wir, dass wir die nächste echt zeitig nachliefern. Es gibt ja dann wieder noch eine Lesung, aber dann auch die nächste Episode. Das wird alles knackig schnell jetzt kommen. Wir wollen euch ja mit Content versorgen.
Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite.
Eure Stille ist meine Bestätigung. Ja. Schön war's, die erste Episode des neuen Jahres, unser Neujahrsvorsatz. Viele Episoden für euch produzieren, wird hoffentlich eingehalten werden. Und ihr hört uns dann sehr, sehr bald wieder. Und wir wünschen euch alles Gute. Gehabt euch wohl.
Tschüss.
Ciao.